Science Kompass Podcast. Willkommen zum Science Kompass. Ich hatte im letzten Jahr, Ende des Jahres, einen ganz schönen Podcast noch aufgenommen, und zwar über Mikroskopie. Und deswegen gibt es heute diesen Podcast nochmal nachgeschoben. Der ist auch ganz toll, und ich habe auch ein paar Fotos gemacht, weil man das wirklich sehr schwer beschreiben kann, wie das da aussieht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Interview in Berlin. Und jetzt ist mir doch noch was eingefallen, was ich euch sagen muss. Das Interview mit dem Jan findet im ersten Teil in einem Büro statt, aber das Büro ist Teil eines Labors. Und deswegen hört man die ganze Zeit dieses Rauschen. Und ich habe das schon Rausch unterdrückt. Das ist einfach die Unterdrucklüftung, sage ich das jetzt richtig? Unterdruck, genau. Also sozusagen, dass nichts raus kann aus dem Labor. Weil da natürlich auch mit zwar keinen hoch ansteckenden Materialien experimentiert wird, aber doch schon mit Sachen, die man jetzt nicht unbedingt in der Außenwelt haben will. Und deswegen läuft da ständig die Lüftung. Also wundert euch nicht, nur dass ihr es wisst.
Ich bin der Jan Schmoranzer, ich bin der Leiter der Ambio oder Advanced Medical Bioimaging Core Facility an der Charité.
Okay, hier in Mitte. Kann man das auf Deutsch übersetzen?
Und das ist so fortgeschrittene oder hochauflösende Mikroskopie für Biologen und Mediziner.
Und wir sind hier in Berlin mit gleich neben dem Hauptbahnhof auf dem alten Charité-Gelände. Da gibt es so mehrere neue Forschungsinstitutsgebäude, nennen Sie mal so, ne?
Genau. Hier das CCO, das nennt sich Charité Crossover, auch wieder Englisch, ja, wo verschiedene Disziplinen zusammenkommen, hauptsächlich Neurobiologie-Leute, also die sich Gehirnfunktionen und Krankheiten angucken. Mhm. Aber auch dann sind Leute, die Anatomie machen und Nierenforschung oder Blutkrankheiten etc. sind ja auch in dem Gebäude. Und sehr, sehr interdisziplinär, würde ich mal sagen.
Und euer spezielles Fachgebiet oder eure spezielle Dienstleistung ist sozusagen, all diesen Forschern Mikroskopie zur Verfügung zu stellen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Also auch den Leuten, die jetzt nicht Experten sind, wollen wir quasi eine Infrastruktur bieten, einen Raum bieten und die Instrumente bieten und auch die Expertise bieten, um gewisse Sachen bildhaft darzustellen, also mit der Mikroskopie zu untersuchen. Ja, und das geschieht auf verschiedenen Skalen, auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Markern, verschiedenen Projekten und Fragestellungen.
Was ist so das teuerste Mikroskop, was ihr so habt? Also das kostet wahrscheinlich auch richtig Geld.
Ja, die kosten ordentlich viel Geld. Ja, deswegen sind wir eigentlich auch hier, weil die Charité es sich eigentlich nicht mehr leisten wollte, dass jede Arbeitsgruppe ein eigenes Mikroskop hat, sondern dass sie mehr zentral und mehr effizient genutzt werden. Also ist gut für die Steuerzahler im Endeffekt. Das teuerste Mikroskop, was wir jetzt hier haben, wir haben jetzt vier große Systeme. Das eine kostet knappe 850.000 Euro. Und die anderen sind ein bisschen darunter. Genau. Also das sind schon richtige Ausgaben, die da getätigt wurden.
Und wie viele Forscher kommen so? Also kann man das so sagen? Habt ihr so einen monatlichen Durchschnitt oder ist das abhängig vom Forschungsprojekt? Oder?
Also man sieht da jetzt, hier draußen sind ja auch noch welche am Mikroskopieren. Also es ist immer mehr busy geworden. Wir haben ja erst im September 2015 hier angefangen mit dieser Core Facility. Das sind ja ganz neue Geräte und ich bin auch im September erst dazugekommen und es hat sich langsam aufgebaut. Also wir kriegen so langsam nahezu auch Vollauslastung von den Geräten, wurde es also durchweg und manchmal auch nachts automatisiert und manchmal auch am Wochenende benutzt wird. Aber hier gibt es auch so eine Art, was heißt Online-System, wo man sich quasi eintragen muss, wenn man jetzt trainiert wurde an dem System, kann man sich dann eintragen und wenn schon alles belegt ist, dann muss man halt warten. Also es gibt schon kleine Wartezeiten.
Vielleicht nochmal zurück zu dir. Was bist du denn eigentlich ausgebildet? Also wie wird man Chef von allen Mikroskopen? Was ist denn so der Bildungsweg?
Der große Chef. Also ich bin ursprünglich Physiker. Ich habe Physik studiert in Aachen und habe aber immer schon irgendwie das Interesse verspürt, mit der biologischen oder lebenden Materie auch was zu tun, auch was zu forschen und damals auch ein bisschen biomedizinische Technik nebenbei gemacht und sogar noch einen Medizinstudienplatz gehabt, den ich dann aufgegeben habe und habe dann im Endeffekt mein Physikstudium absolviert und bin dann danach an die Rockefeller Universität nach New York gegangen. Da hatte ich eine Chance, mal für 3 Monate reinzuschnuppern und dort gibt's quasi überhaupt keine Forschungsstruktur. Da sind also Biologen, da sind Physiker, da sind Ingenieure, Mediziner, alle zusammen machen irgendwelche spannenden Projekte. Und das sind immer kleine Labore und da bin ich in einem gelandet. Das hat mich so fasziniert, dass ich quasi dann in die Biologie mehr eingestiegen bin, also viel gelernt habe, kompletter Quereinsteiger und dann quasi dort auch meinen Doktor gemacht habe, meine Doktorarbeit. Und da habe ich zum ersten Mal quasi ein biologisches Präparat unter dem Mikroskop angeguckt. Also das war sehr spannend mit sogenannter Fluoreszenz, also mit solchen Farbstoffen, die man dann zum Leuchten bringen kann, wo man gewisse Strukturen sieht unter dem Mikroskop. Und das fand ich total faszinierend, was da für Strukturen in der lebenden Materie auftauchen, in so einer Zelle, was da alles noch drin ist. Und insofern habe ich entschieden, okay, ich will jetzt Mikroskopie machen. Und das hat natürlich eine Weile gedauert, bis ich da ein gutes Projekt auf die Beine stellen konnte, aber im Endeffekt war das recht erfolgreich. Ich habe dann einen speziellen Typus von Mikroskopie aufgebaut, der eben nur an die Oberflächen der Zellen rangucken kann, wo man dann so Sachen sieht, wie wenn eine Zelle was ausspuckt oder so, was sie manchmal tut, um mit den Nachbarzellen zu kommunizieren sozusagen. Also Sekretion nennt sich das oder Exozytose im Fachjargon. Das haben wir also auf ganz kleiner Skala aufgelöst und das war auch ist auch sehr schnell, also muss man lebende Zellen machen, um das zu sehen. Und das war sehr spannend und da kamen viele Zusammenarbeiten mit Nachbarinstituten zustande. Das war extrem spannend.
Aber ist das denn wirklich, dass man sozusagen auf einem bestehenden Mikroskopierprinzip aufbaut und dann sich wirklich nochmal komplett so als Physiker neu überlegen muss, wie... Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an diesen Nobelpreis, den es ja gab, ne? für diese... hochauflösende
Super Resolution, genau.
Genau, wo man ja wirklich nochmal das Prinzip hinterfragen musste, musst überlegen, wie kommen wir halt noch dichter ran? Oder ist das immer so, dass man, wenn man was Neues versucht zu...
Also es ist ja meistens nicht komplett was Neues. Also es ist ja heutzutage immer ein Zusammenstückeln von neuartigen Sachen. Es ist mehr die Kombination von 1, 2, 3 macht was Neues und insofern war es da auch. Also ich habe quasi damals quasi eine existierende Mikroskopietechnik genommen, mit einer neuen Variante dann eingebaut und eine neue biologische Probe auch dazu genommen und 1 und 1 hat dann 2 gemacht. Insofern hat das geklappt.
Wahrscheinlich ist manchmal auch einfach die Fragestellung, wenn jemand sagt, das wäre cool, wenn man das sehen könnte.
Genau,
und als
genau.
Physiker sagt man, ach, ich habe da eine Idee. So, ne?
Genau. Also es ist meistens auch erstmal überhaupt die Frage zu stellen, können wir das sehen? Und dann sich die beste Methode rauszugucken, wie man sehen kann und dann einfach das zu machen.
Sehr hands-on.
Ja, genau, hands-on. Ja. Also da habe ich auch einiges rumgebastelt. Da habe ich also ein ganzes Mikroskop zusammengebastelt sozusagen. Das gab es noch nicht zu kaufen. Mittlerweile gibt es die überall zu kaufen. Wir haben auch eins hier um die Ecke stehen, das genau das machen kann oder sogar noch viel mehr, als ich damals aufbauen konnte, dass das damals machen konnte. Und ja.
Aber das ist ja auch schön, ne? Wenn man das so dann in Serienreife sieht. Also eben.
Also die Technik hat sich dann durchgesetzt. Es war nicht auf mein Patent leider, aber die Technik hat sich durchgesetzt und ist sehr verbreitet.
Ja, genau. Vielleicht kurz zur Erklärung. Wir sitzen hier in einem sehr kleinen Büro, deswegen klingelt auch das Telefon. Und genau. Neben uns sitzt deine Kollegin. Und ich fand das sehr interessant, als ich auf der Website geschaut habe. Die ist Ingenieurin. Kannst du mal kurz vielleicht ihren Job nochmal mit erklären, was sie eigentlich auch hier macht?
Ja, also die Robin ist hier essentiell für diese Facility. Also meine rechte Hand sozusagen. Also sie ist auch Mikroskopie-Expertin und hat Elektroingenieur gelernt, aber auch noch Biologie dazu. Also sie kann beide Seiten, die technische und die biologische, und ist auch gut mit Computern und IT unterwegs und kann deswegen auch die Dateninfrastruktur aufbauen. Ja, und was sie macht, also was wir beide machen, wir trainieren die Leute, die Nutzer, die herkommen für die Core Facility an diesen hochauflösenden Mikroskopen, die ja doch nicht ganz Routine sind. Also die sehen jetzt nicht so einfach aus wie ein Mikroskop, was man mal irgendwie in der Schule mal gesehen hat.
Ja, wir gehen nachher nochmal gucken.
Genau, wir gehen nachher nochmal gucken. Und da sind viele Knöpfe und die Software ist recht kompakt und man kann viele Funktionen ausnutzen. Insofern brauchst du da mindestens ein paar Stunden Training. Und wenn das alles gut geht, können dann die Leute danach eigenständig weiterarbeiten. Natürlich kommen wieder Fragen etc. Und dann sind wir halt immer zur Stelle, damit die Projekte einigermaßen laufen.
Mhm.
Wollen wir irgendwas gucken oder stören wir jetzt?
Wir können hier reingehen. Wir können hier reingehen.
Ah, okay.
Also hier sind zwei Mikroskope.
Ah. Cool, it's a dark room. Hallo.
Das ist die Gilla.
Hallo. Wir stehen hier gerade in einem sehr dunklen Raum mit sehr interessanten Plastik-Cubes mit so Absaugvorrichtungen dran. Es sieht irgendwie gar nicht nach Mikroskop aus, finde ich. Also ganz versteckt sieht man irgendwo ein Mikroskop da eingebaut. Ich mache, glaube ich, noch mal ein Foto oder so, wenn ich darf. Mhm. Das ist ja total, das ist voll spacig. Genau. Was hat man denn hier alles?
Mal so ein bisschen erklären.
Genau.
Also das, was als erstes auffällt, wie du sagst, diese Plastikkiste außenrum, die ist auch von drinnen schön beleuchtet jetzt, damit man was sieht, und ist transparent. Die ist eigentlich zur Temperatureinstellung. Wenn man lebende Zellen da drin angucken will, drückt man hier auf den Knopf bei diesem Ding und dann wird durch diese spacigen Absaugvorrichtungen kommt dann die heiße Luft da rein und dann wärmt sich das ganze Ding auf 37 Grad.
Ach, das ist dann
für die Zellen.
Eigentlich.
Genau, wir wollen ja da drin auch die physiologischen Prozesse sehen und dafür den Zellen das so gemütlich wie möglich machen. Also die kriegen 37 Grad, die kriegen angefeuchtete Luft. Und die kriegen auch 5% CO2, also Kohlendioxid, was in unserem Körper wichtig ist. Also draußen in der Atmosphäre ist viel weniger CO2, in den Zellen ist eben sehr, sehr viel. Und dann haben wir hier so kleine Kammern, da kommen die Zellen rein und können dann vom Mikroskop, da die Linse kommt von unten, wie du siehst, hier da unten, beobachtet werden.
Im Gegensatz zu einem Schulmikroskop, wo man ja von oben sozusagen durchguckt, guckt man hier von unten durch.
Genau,
und dann wird wahrscheinlich hier im oberen Teil abfotografiert, oder?
Genau, die Kamera ist hier unten. Das sind invertierte Mikroskope, wo also die Kamera auch unten ist. Das Licht auch von hinten, von dem Laser oder von der Lampe von hinten kommt, über so ein Spiegelsystem dann nach oben geleitet wird, kommt zum Beispiel blaues Licht als Anregung für die Fluoreszenz. Von einem blauen Farbstoff, der mit Blau angeregt wird, also relativ kurzwellig, und dann kommt grünes Licht raus. Und das filtern wir dann raus und das leiten wir auf die Kamera und da sieht man dann die grüne Fluoreszenz.
Ah, und das macht man, habe ich jetzt gerade bei so einer Promotionsverteidigung gelernt, das macht man, um bestimmte Zellen zum Beispiel zu markieren, also zum Beispiel in der Krebszelle die krebsbefallenen Teile zu sehen. Oder
genau, für ganz spezifische Marker. Man kann sich so vorstellen, so eine Zelle ist halt wie eine Riesenstadt, ja? Wie Berlin ist eine Zelle und da wuseln ungefähr 100.000 verschiedene Typen von Leuten rum. Aber von jedem Typ gibt es mehrere, viele, zigtausende oder hunderte Kopien in der Zelle. Mhm. Also es ist unglaublich komplex und nur gewisse Leute interagieren mit irgendwelchen anderen Leuten, wie es auch im Leben so ist. Und man kann jetzt einen ganz bestimmten Typ markieren mit einer Laterne, mit einer grünen oder mit einer roten Laterne und dann sieht man die von oben, wenn man vom Weltraum guckt, quasi alle rumlaufen. Mhm. Und das machen wir quasi hier mit der Fluoreszenzmikroskopie. Wir können entweder mit Antikörpern, die das Immunsystem gemacht hat, gegen ganz spezifische Proteine in der Zelle eben Antikörper erzeugen und die dann färben.
Also das ist dann, als wenn sozusagen der Bewacher mitläuft.
Ein Antikörper ist ja vom Immunsystem hergestellt, um ganz spezifische Proteine oder Bausteine in der Zelle zu erkennen.
Und dann
bleibt diese Laterne dann da kleben. Oder man macht die Laterne genetisch an diesen Typ ran, an diesen Baustein und kann also dann diese fluoreszierenden Proteine, über die gab es auch mal einen Nobelpreis vor, glaube ich, 10 Jahren oder so. GFP, Green Fluorescent Protein, sagt euch vielleicht was.
Verlinke ich in den Shownotes, sag ich mal.
Genau, Wikipedia. Das kann man eben genetisch als Code an das Protein, was einen interessiert oder den Baustein interessiert, anhängen. Und dann sieht man alle, die dieses Baustein haben, dann auch diese grüne Laterne oder dieses grüne Green Fluorescent Protein anhängen. Dann sieht man das hier im Mikroskop.
Aber ihr macht wirklich Fotos. Das ist jetzt nicht so wie Film oder sowas. Man hat wirklich Fotos, die kann man dann aneinander hängen.
Ja.
Da hätte man so eine Art Zeitraffer wahrscheinlich.
Genau. Man kann Einzelfotos machen von irgendwelchen Strukturanalysen, wenn es ganz hochauflösend sein soll, an toten Gewebe oder an fixierten Sachen, die sich nicht mehr bewegen. Aber man kann auch hier Lebendzellen untersuchen und dann eben Prozesse angucken. Und da machen wir eben Film rein. Also es sind quasi Sequenzen von Bildern. Mhm. Aber so ist es ja im Kino auch. Das sind ja auch Sequenzen von Bildern. Wir können also mit der Kamera hier zum Beispiel bis zu 500 Bilder die Sekunde machen, wir schnell sein wollen. Das ist was viel schneller ist als Videorate. Und die Kamera kann auch sogar einzelne Moleküle, also da kommen ja ganz wenige Photonen, also Lichtquanten raus aus so einem Molekül, aus einem Fluorophor, aus einem Farbstoff sozusagen. Und die können wir auch detektieren. Also die sind sehr sensitive Kameras. So eine Kamera allein kostet schon irgendwie 30.000 Euro. Und die kann quasi im Dunkeln sehen. Kann im Dunkeln sehen, ja, genau. Genau.
Deswegen ist es hier auch so abgedunkelt.
Ja, deswegen, genau, die Fluoreszenzsignale sind immer sehr, sehr klein. Deswegen brauchen wir ja auch Dunkelheit, damit...
Genau, und wo kommen dann die Daten hin? Also man hat ja relativ viel in einer Kamera. Ist das dann eine riesen Datenbank? Oder wie
genau, also Daten kommen erstmal auf den Computer. Das ist ein großer Computer, der hat also 64 GB RAM und ein paar Terabyte Speicherplatz. Und dann für den Tag reicht es dann, aber wenn jetzt viele Leute hintereinander kommen, dann müssen die ihre eigenen Daten quasi dann verwalten und anders hinbringen. Und wir bauen gerade eine Serverinfrastruktur auf, wo man das direkt hinschaufeln kann. Aber die Daten werden, das ist ein riesen Problem heutzutage, die werden immer größer, immer mehr.
Naja, weil man natürlich, wenn man schon da ist, will man auch alles haben. Ne?
Genau.
Also man wollte es mitnehmen.
Genau.
Coole Sache, was ist das hier noch so alles nebenbei? Hier stehen noch so lustige kleine
Geräte. Das sind so periphere Geräte, also wir können ja auch mal anschalten, das ist erleuchtet, aber das ist quasi nur Kontrollgeräte für das Gerät, wo man also die Lichtschranke aufmachen kann, die Shutter sozusagen, also den Schalter anmachen kann. Hier kann man mit dem Joystick kann man die Bühne hin und her fahren. Und das geht dann auch zum Teil automatisch, wenn man das da eingeben kann in der Software. Man kann verschiedene Positionen in einem Sample immer wieder anfahren und quasi über Nacht so über ein Video machen von verschiedenen Positionen. Und es ist quasi hier wie so ein bisschen Videospiel mit dem Joystick hin und her.
Ja, und wahrscheinlich auch für die Grundeinrichtung, wenn man erstmal sagt, hier ist mein Nullpunkt von hier und dann
bewegt
dich in Kreisen.
Richtig. Drumherum. Das ist wirklich der höchstauflösendste Mikroskop, was wir hier in der Charité haben, tatsächlich, wegen einer bestimmten Technik, die nennt sich also Super Resolution Methode. In dem Fall ist es die STORM-Methode, okay. Stochastic Optical Reconstruction Microscopy, wo man hochauflösende Bilder rauskriegt, indem man einzelne Moleküle sehr genau lokalisiert. Also man
und dann so mit mathematischen Methoden
sich dem annähert und dann quasi ein großes Sample, also ein gesamtes Bild wieder rekonstruiert. Aber wir kommen hier runter, also normalerweise ist die Auflösungsgrenze bei ungefähr 200 Nanometer bei einem guten Mikroskop und hier kommen wir auf 20.
Was sind so 200 Nanometer?
Also
so
200 Nanometer, ja, also ein Haar, zum Beispiel ein menschliches Haar, ist ein Zehntel Millimeter, das kann sich jeder so vorstellen. Das wären also 100 Mikrometer ein Haar. Mhm. Und wenn man jetzt das nochmal durch 1000 teilt, dann kommen 100 Nanometer raus. Und wir sind dann nochmal Faktor 5 besser.
Und wo sind so Zellen und Zellkerne? In welchem Bereich sind diese?
Zellkerne sind 10 Mikrometer ungefähr im Durchmesser und ganze Zellen, kommt auf den Zelltyp an, in einer normalen Kultur so 20 bis 40 Mikrometer Durchmesser.
Ah, da kann man gut reingucken.
Da kann man sehr gut reingucken, besonders wenn die flach sind, eignen sich sehr gut für Mikroskopie. Kompliziert wird es dann bei langen Neuronen, die Millimeter oder Zentimeter Nervenzellen, genau.
Die können ja sehr lang werden.
Die können extrem lang werden, genau. Die muss man dann irgendwie verfolgen im Präparat.
Ah, okay. Wie ist das mit den Präparaten? Müssen die dann schon alle fertig hergebracht werden? Also kommen dann die Forscher jeweils schon mit dem komplett präparierten Satz irgendwie an? Oder?
Ja, also bevor wir überhaupt mit dem Projekt anfangen hier, setze ich mich mit den Forschern hin. Redet über das Projekt, was wollt ihr denn überhaupt machen? Mhm. Wie viele Farben wollt ihr? 3D, wollt ihr zeitliche Auflösung? Was wollt ihr machen? Und dann wird besprochen, wie das Präparat aussehen soll. Mhm. Und dann kommen die mit dem präparierten Präparat hierher. Und,
das muss ja wahrscheinlich auch manchmal sehr dünn sein, schon geschnitten und sowas. Das geht ja gar nicht so einfach.
Genau, also wir können uns nicht ganze Hirne angucken hier, sondern manchmal kommen die halt mit einem dünnen Schnitt von dem Hirn und der wird dann abgescannt oder abfotografiert. Manchmal kommen die mit Biopsien von den Patienten an, hier von Nierenkrankheiten. Aber viele kommen auch einfach mit Grundlagenforschungsproblemen an, wo man jetzt in der Zellkultur in so einem kleinen Disch hier, wo so ein Glasplättchen drin ist, da in die Zellen aufwächst. Und die sind schön flach und die kann man relativ einfach.
Dass man die wachsen lässt,
die, oder? Die kleben dann da fest, die krallen sich an dem Glasoberfläche fest, sozusagen in Kultur. Also die werden in so einem Inkubator, den haben wir hier um die Ecke zum Beispiel, kultiviert. Und die wachsen dann da, teilen sich, wachsen und sind dann eigentlich ganz... Genau, und dann kann man die irgendwann hier ins Mikroskop stellen und die sind dann eben spezifisch gefärbt und dann kann man sie untersuchen.
Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, auch dass das alles eingefärbt ist. Also viele Leute denken ja auch bei Sternenbildern, dass die so schön bunt sind, ist ja auch eingefärbt. Ne?
Ja, insofern. Genau. Also wir können auch nicht gefärbte Präparate hier sehen, also die Strukturen, die biologischen Strukturen sehen, aber das ist halt dann nicht spezifisch. Also wir wissen nicht, welches dieser 100.000 verschiedenen Möglichkeiten das jetzt ist, welcher Baustein das jetzt gerade ist. Es gibt ja, bei den wissenschaftlichen Fragestellungen ist immer, okay, das Protein XY interessiert uns jetzt, das für den Krebs so und so verantwortlich ist.
Das hat aber keine spezifische Form, ne?
Und es hat schon atomar schon eine spezifische Form, aber jetzt für uns ist es eher nur ein Punkt in der Landschaft und wir färben es dann an, es ist auch wieder ein Punkt und wenn man viele von denen hat, kriegt man einen Fleck. Den können wir dann sehen, sozusagen.
Aber das ist ja auch interessant zu wissen, das ist halt nicht so wie unter dem normalen Mikroskop, wo man noch erkennen kann, das ist die Zellwand und hier ist irgendwie beim Haar sind es die Schuppen,
sondern es
lässt sich nicht mehr so ganz einfach identifizieren.
Na, die Zellwand und den Kern und so einzelne Organellen sehen wir in Phasenkontrastverfahren, die gibt es ja auch hier, das geht auch hier, also sehen wir quasi die Zellwand, den Kern und Mitochondrien zum Beispiel oder Lysosomen, sowas sieht man da drin, ohne Färbung.
Aber die Proteine selber?
Also die Proteine selber nicht.
Supi, was haben wir denn noch Schönes hier so?
Ja,
das ist gleich noch mal,
andere,
ne?
Das sieht jetzt für den Laien wieder genau gleich aus. Auch eine Box rum. Sieht genauso aus, auch so ein paar Kästen wie Kameras. Aber das hier ist ein spezielles, es nennt sich Spinning Disc Confocal.
Okay.
Das ist also ein Gerät, was sehr schnelle 3D-Aufnahmen machen kann.
Oh.
Also wo man quasi in einem dickeren Präparat, was nicht so flach ist, nicht nur ein paar Mikrometer flach, sondern sagen wir mal schon 50 oder 100 Mikrometer dick ist, also schon ein Zehntel Millimeter fast,
schon so dick wie ein Haar,
genau, dass man da quasi in Sections, in optischen Sektionen durchscannen kann. Und das geht hier relativ schnell und es geht auch mit lebenden Zellen und mit vielen Farben etc. Und das ist also eins der schnellsten 3D-Apparate, die es so gibt.
Was meint schnell? Also was ist so schnell für euch?
Ja, also so eine Zelle da innerhalb von ein paar Millisekunden oder so unter einer Sekunde kann da schon aufgenommen werden als Z-Stapel in 3D.
Das ist cool.
Ja. Das geht schon recht schnell. Aber es kommt immer auf die, wie lang muss man, wie beim Fotoapparat ist es das Gleiche, wie lang muss ich belichten. Ja, wenn es dunkel ist, muss ich mehr belichten, länger belichten. Und wenn es hell ist, kann ich kürzer belichten. Und in dem Fall kommt es immer auf dein Präparat an, wie lange du belichten musst. Und insofern kann ich dir nicht genau sagen, wie schnell es immer geht.
Aber ist das manchmal relevant, dass das besonders schnell geht? Also was wäre so eine Fragestellung, wo man sagt, okay, da muss es einfach schnell gehen, weil sonst... Kann ich das nicht sehen, was ich
sehen
will?
Ja, wenn jetzt zum Beispiel sich einzelne Bausteine da ganz schnell in der Zelle bewegen und man will die Dynamiken messen, wie schnell die sich bewegen und wenn sie sich bewegen, wenn man dann einen Inhibitor oder ein Chemikal oder irgendeine Manipulation macht, wie schnell bewegen sie sich danach? Also man will dann quasi den Unterschied messen zwischen vor und nachher. Und da muss man schon manchmal sehr schnell sein. Also einzelne Vesikel in der Zelle bewegen sich so mit ein Mikrometer pro Sekunde bis zu fast 10 Mikrometern pro Sekunde. Das ist schon ziemlich zackig. Und insofern muss man da manchmal ganz schön schnell sein.
Was hast du denn noch?
Ja, gehen wir nochmal in den anderen Raum.
Lass mal einfach laufen.
Ach so, ja, hier zum Beispiel ist ein Mikroskop, was alle benutzen können. Das ist so ein einfaches, ja.
Schön, das ist aber schick.
Genau, das ist schick, ist auch nagelneu. Hat auch LED-Beleuchtung und da kann man eben einfach untersuchen, ob da die Färbung geklappt hat oder ob die Zellen noch glücklich sind. Und da sieht man
so
also Phasen.
Technische Schnelluntersuchung.
Genau, technische Schnelluntersuchung für die Leute, bevor sie dann an die großen Geräte gehen.
Alles noch lebt und
genau,
alles
noch fertig. Genau, und hier werden auch in diesem Bereich, ist ja alles sehr kompakt hier, werden auch die Proben präpariert für die anderen Mikroskope.
Das ist
Eis,
ne?
Ja. Das ist
Proben
Eis.
Sind auf Eis gelegt.
Na, da sind Inhibitoren oder Chemikalien auf Eis, mit denen die Zellen dann behandelt werden.
Achso, die sind so temperaturempfindlich.
Naja, oft, sehr oft sind irgendwelche Inhibitoren oder Chemikalien oder Drogen eben empfindlich und die will man stabil halten auf Eis, genau. Und hier ist eine Sterilbank, wo also sterilen Raum quasi Zellen gewachsen werden können, sozusagen, also Zellkultur gemacht werden kann. Und hier leben die drin.
In so einem Riesenkühlschrank.
In so einem Rieseninkubator, wo es schön warm ist und schnucklig. Also,
ja, nicht Kühlschrank, sondern Wärmeschrank.
Genau, CO2 5% ja, und 37 Grad. Also schon eine schöne Sauna auf die Dauer. Und feucht, feucht ist auch, genau. Hier, ganz normaler Kühlschrank für Proben, ja, für Chemikalien. Und hier ist noch ein anderes Mikroskop. Da weiß ich nicht, da ist jetzt gerade jemand am Scannen.
Kannst ja mal fragen.
Da ist momentan keiner drin, also wir können rein.
Juschan?
Aber wir sollten den Vorhang dicht lassen. Also da ist jemand am macht einen 3D-Scan. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Präparat ist, aber auf jeden Fall ist es ein Zeit. Ah, das ist glaube ich, Aktinstrukturen. Es ist ein Zeit, wie sagt man, Timelapse.
Zeitraffer,
genau. Aufnahmen, der macht also über
jetzt,
die Zeit.
Das ist jetzt die Fotografiergeschwindigkeit. Also
genau,
so eigentlich jede Sekunde.
Das ist die Fotografiegeschwindigkeit, aber dieses Mikroskop ist besonders gut in der dreidimensionalen Fähigkeit, um Sachen, die Autofokus sind, zu ignorieren.
Ach so.
Also es macht ganz dünne optische Sektionen durch ein dickes Präparat.
Macht kleine dünne Schichten
sozusagen. Also das andere war eben auch 3D, aber das hier ist ein bisschen langsamer, dafür ein bisschen besser in 3D.
Ah. Also ich kann mal kurz beschreiben, was wir sehen. Das ist so eine Art Photoshop, ganz grob beschrieben. Und man sieht hier immer sozusagen das jeweils fotografierte Vorschaubild, eine Art grünen Blob, der hier durchgescannt wird. Also auf jeden Fall interessant.
Genau, also das ist eine ganze Zelle, wo eben ein Protein, ich weiß jetzt nicht genau welches, ich glaube Aktin, grün gefärbt ist. Und man sieht es hier auch.
Es ist auch viel vorhanden.
Es ist auch viel vorhanden in diesen Zellen, genau.
Okay.
Und da werden mehrere Positionen, drei verschiedene Positionen über Zeit in 3D quasi angeguckt.
Und nachher wird das dann mit einem speziellen Programm wahrscheinlich dann wieder zusammengesetzt in 3D, oder? Oder wie?
Genau, man kann dann, quasi wie ein 3D-Rendering quasi machen. Da gibt es spezielle Programme und genau. Sogar, wenn man will, wenn man so einen 3D-Printer hat, dann kann man das sogar ausdrucken. Ja.
Jo, hat ja heute jedes Farblöppel.
Naja, wir haben ihn leider nicht.
Ja, sehr interessant.
Genau, das ist also das Konfokel.
Vielleicht können wir noch ein paar Sachen uns einfach angucken. Er hat jetzt ja relativ viele Bilder auf. So, was sehen wir denn?
Ja, also hier sieht man quasi in einem ganz bestimmten Modus im kleinen Vesikel. Die sind rot, das sind so Membrankügelchen. Eingepackte Kügelchen, die vom Innern der Zelle kommen und an der Außenhaut der Zelle, an der Plasmamembran, fusionieren, also sich mit der quasi vereinen. Und in dem Moment dehnt sich dieses oder diffundiert dieses rote Protein quasi in die Plasmamembran und verschwindet. Das ist quasi so ein Ausspucken der Zelle, also kleinen Vesikeln nach außen. Und man sieht, diese grüne Struktur ist das Transportstruktur, die Mikrotubuli, auf denen diese kleinen Vesikel langlaufen, wie kleine Autos auf der Straße fahren. Das ist also, was man hier live sieht. Und das ist schon eine ziemliche Sensation, dass man das so genau sieht, dass die auf diesen grünen Straßen langlaufen und da bleiben, bis sie fusionieren. Das war quasi ein Teil meiner Doktorarbeit.
Sieht so ein bisschen aus, wenn sie platzen, aber...
Genau, die quasi platzen die auch, so, also Fusion müsste man dann ein bisschen aufmalen, aber es ist quasi wie wir in eine Seifenblase, in eine große Seifenschicht
übergeht.
sich rein diffundiert und übergeht, genau. Mhm.
Okay.
Farblos, das sind der Schwarz-Weiß-Kamera.
Ja.
Genau, also wir machen die Farben, die wir hier zeigen, sind meistens alles Pseudocolor. Also die können wir später wählen. Wir können sagen, die interessanten Zellen sind rot und die Referenzzellen, was auch immer, sind grün und die Kerne sind blau oder so.
Ja gut, aber das hilft ja dann auch schon, um
genau,
die Übersicht
genau,
zu kriegen oder um so Tendenzen
genau,
auszufinden.
Genau. Bilder von
Was war so das Ungewöhnlichste, was ihr bis jetzt so untersucht habt? Also, an diese haben sie mir mal erzählt, da habe ich mal einen Bericht drüber gemacht, da hatten sie Dino-Eier untersucht. Das war,
ja,
also das war mal so was ganz Ausgewöhnliches.
Leider ja, noch nicht
aber
an.
Habt ihr so aber wer weiß, gesagt.
Vielleicht kommt ja irgendwas was aus dem Museum hier mal an. Wir müssen es untersuchen.
Aus dem Naturmuseum? Ja, könnte man
ja
auch, ne?
Ja, so genau, so genau. Genau, genau. Aber hier werden also ja schon eine große Bandbreite von Sachen untersucht, also von den Neurobiologen, hier eben diese Patientenproben von einem Patienten, der wohl irgendeine Krankheit hat mit den Nieren. Mhm. Das sind Biopsien von der Niere von dem Patienten.
Schon hauptsächlich menschliche.
Also pflanzlich gar nicht.
Gar nicht.
Pflanzlich gar nicht, ist alles tierische Zellen, die wir untersuchen eigentlich. Gibt es auch Leute, die zum Beispiel sich in der Fruchtfliege dafür interessieren, wie die Gehirnstrukturen entstehen und quasi in lebenden Fruchtfliege ins Gehirn reingucken mit einem Mikroskop. Ja, das geht. Also das machen wir oben in dem anderen Raum. Ich weiß nicht, ob die gerade dabei sind. Aber da gucken die sich im Gehirn quasi, während die Fruchtfliege verschiedene Geruchsstoffe vorgespielt kriegt, die Änderungen im Gehirn an. Und zwar
sind die Fruchtfliege festgebunden?
Die Fruchtfliege ist anästhesiert, glaube ich, und irgendwo quasi festgebunden oder irgendwo arretiert. Ja. Aber sie lebt und sie denkt angeblich noch oder kann riechen. Und währenddem wird ihr quasi im Gehirn rumgeleuchtet mit dem Mikroskop.
Ist das hier eigentlich auch so? Also ich kann mich erinnern, dass in Braunschweig gibt es ja dieses Institut für Infektionsbiologie, glaube ich.
Ja.
Infektionsforschung. Und da ist es ja auch so, dass sie viel mit lebenden Tieren auch arbeiten müssen, einfach für Forschungszwecke. Gibt es das hier auch so, dass wenn man mit lebenden Objekten arbeitet, dass man dann besonders ethische Richtlinien vorher einhalten muss?
Ja, ja, also so ist das hier natürlich auch. Also in Deutschland, gerade in Deutschland, gibt es extrem strenge Richtlinien, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und ich selbst arbeite jetzt nicht an Mäusen zum Beispiel oder Ratten. Ich kriege immer nur die Präparate von den Mäusen oder Ratten. Aber die Leute, die daran arbeiten, die müssen sich genau an die Regeln halten und müssen so die Experimente quasi angemeldet haben, ob die jetzt wirklich sinnvoll sind etc. und wie viele Ratten und Mäuse man für welches Experiment braucht und was mit denen genau gemacht wird. Mhm. Das ist alles ziemlich festgelegt und sehr ausführlich.
Das gilt universal für die deutsche Forschung sozusagen.
Ja, ja, auch für die internationale Forschung, aber ich glaube, in Deutschland ist es besonders streng. Es sind noch Beispiele. Ich hatte hier noch ein paar Beispiele, zum Beispiel von meiner. Also nicht.
Oh, schick, das sieht ja toll aus.
Das sind so. Das sind zum Beispiel Astrozyten in einer Nervenzellenkultur, die gerade unter einem gewissen Stress sind und sich irgendwie so zusammengezogen haben. Deswegen sehen die so sternförmig aus und die können sich auch mehr abflachen und nicht so in verschiedenen
so krakenartig.
Krakenartig aussehen, genau. Ja. Da ist zum Beispiel das Mikrotubul-Zytoskelett in grün und das Aktin-Zytoskelett in rot das gefärbt.
Für die Experten.
Das ist jetzt genau verschiedene Bausteine der Zelle, die wichtig sind. Hier zum Beispiel, wenn wir das jetzt noch größer machen, hier zum Beispiel auch wiederum auch so eine Gliazelle oder Astrozyte in Neuronenkultur. Diese grünen Stränge sind die Neuronen. Das hier ist das Aktin-Zytoskelett und das kann man sich hier vorstellen wie so kleine Muskeln, die quasi also wie bei uns in den Muskeln, diese Stränge halten eine Zelle zusammen. Selbst unter quasi zusammen, aber auch verankern die Zelle in ihrem Umgebung. Also die krallt sich ja überall fest,
sonst
würden wir auseinanderfallen.
Ja, ja.
Und diese kleinen Stränge sind quasi wie kleine Muskeln, die das zusammenhalten. Und die können sich auch kontrahieren. Also das ist keine Muskelzelle, aber die kann auch kontrahieren.
Cool.
Und,
das habe ich im Biologieunterricht nicht gelernt.
Genau, das ist das Gleiche, das ist ein Beispiel von verschiedenen Farben, genau. Ne, die wir wählen können willkürlich. Hier, das ist auch eine lustige Zelle.
Ist das jetzt eigentlich in verschiedenen Tiefenebenen aufgenommen? Also sehen wir sozusagen jetzt verschiedene Tiefen oder ist das wirklich ein Schnitt?
Nee, das ist tatsächlich nur eine Ebene mit einem simplen Weitfeldmikroskop, wo man überhaupt keine 3D-Auflösung hat.
Mhm. Eher nur, weil das jetzt zum Beispiel sehr, ein bisschen unscharf ist.
Ja, genau. Deswegen ist es da unscharf, weil es eben nicht so gut gemacht wurde. Ah, okay. Also man hätte es besser machen können.
muss ja auch mal noch Luft sein.
Genau,
nach oben.
Genau. Das ist
ein Weihnachtspostkartenbild eigentlich.
Das ist eine Weihnachtspostkarte. Das wurde auch das Postkartenbild für die Lange Nacht der Wissenschaft 2016 oder 15 oder so. Und war auch schon mal im Nikon Small World Kalender drin.
Das sieht auf jeden Fall aus.
Das sind also Fibroblasten.
Mit
Fibroblasten, das sind also Zellen, die bei uns im Hautgewebe drin sind sozusagen. Und das sind also Zellen, die eigentlich normalerweise da nur alles zusammenhalten. Ne? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns kratzen und eine Wunde ist in der Haut, dann kriegen die ein Alarmsignal, weil das Blut in die zelluläre Matrix eindringen kann und die normalerweise das nicht sehen, aber das kommt dann plötzlich da an. Und das alarmiert die Zellen und die wachsen dann oder migrieren dann oder laufen dann quasi in diese Wunde rein und schließen die Wunde.
Ja, doch, das hatte ich im Biologen.
Genau, also es ist Wundheilung, die Zellen können richtig krabbeln und wachsen dann in die Wunde und hier, die schließen gerade dieses kleine Loch.
Das sind diese grünen...
Und die grünen Fäden hier, das sind die Mikrotubuli, das sind also Transportbahnen innerhalb der Zelle, wo also Sachen von drinnen, von diesen Knotenpunkten nach draußen gebracht werden oder Sachen von draußen nach drinnen gebracht werden. Das ist also wie kleine Straßen, wo lauter Autos und Taxis drauf rumfahren.
Naja, muss ja auch irgendwie, muss es ja zusammenwachsen.
Genau.
Das muss ja auch da irgendwo hin, an den Wundrand.
Genau,
oder
genau. Also es ist
dann
ein ständiger Austausch. Die sind auch, ist auch alles sehr dynamisch. Ich kann dir auch noch Videos zeigen. Nichts ist still in der Zelle und im Körper. Alles bewegt sich.
Alles lebt.
Genau. Genau, und das sind so professionelle Fibroblasten, die quasi, hier ist eine Wunde erzeugt worden, in vitro, also unter Mikroskop quasi, ja. Und da war aber also ein einzelner Schicht von Zellen und da wurden welche weggekratzt und die Zellen am Rand quasi wissen, dass da keine anderen Zellen sind und orientieren sich in diese Richtung. Und das sieht man an dieser Orientierung, dieses roten Flecks hier, der geht in die Richtung. Der Kern ist weiter hinten. Und
die drehen sich dann richtig um?
Die drehen sich richtig um, ja, genau. Oh. Die drehen sich richtig um.
Schlau.
Das nennt man Zellpolarität. Genau. Ja, genau. Das sind immer wieder die gleichen mit verschiedenen Färbungen.
Und da wäre dann so eine Fragestellung, so wie schnell geht das? Oder gibt es da Unterschiede zwischen verschiedenen...
Oder was sind die molekularen Mechanismen? Welche Moleküle quasi können die Zelle umdrehen?
Ah, okay.
Weil es ist zum Teil sehr wichtig, während der Wundheilung zu sagen, das geht uns nicht schnell genug, da ist irgendwas falsch, da wollen wir vielleicht irgendein Medikament dazu geben, dass das schneller geht. Ja, oder zu sagen, jetzt hört mal auf zu wachsen, jetzt reicht's. Man wissen, dass man irgendeinen Inhibitor hat oder irgendwas, was das Ganze verhindert.
Interessant. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht hier einfach mal einen Cut. Es war sehr informativ. Und die Hörer dürfen jetzt alle Bio nachstudieren und sich das im Kleinen angucken. Ich werde ein paar Bilder auf dem Podcast auf jeden Fall teilen. Vielen Dank.
Super, danke, tschüss.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ranmachen und versuchen, all die tollen Bilder, die mir der Jan mitgegeben hat, irgendwie so zu verlinken, dass ihr beim Podcast hören sie sehen könnt. Das wird eine kleine Herausforderung. Wenn einer einen Tipp hat, falls ich es nicht hinbekomme, nehme ich gerne an. Mir twittern oder in die Kommentare schreiben. Genau. Die nächste Folge oder übernächste Folge geht auf jeden Fall mal wieder um Citizen Science. Da kann ich schon mal einen Spoiler-Alarm machen. Das geht so ein bisschen um das, woran ich gerade auch beruflich arbeite. Ein ganz tolles Citizen Science Projekt. Ihr werdet es im Frühjahr lieben. Tschüss.
Science Kompass Podcast.